Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Mit freundlicher Unterstützung der GVG, meine Energie und dem fantastischen Kuchen vom Simonson.
Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unglaublich lieb.
Kaffeeklatsch auf Antenne Pulheim. Heute sind wir mal unterwegs. Uns hat es nach Langewehe schlich verschlagen. Und warum wir hier sind, stell dich mal bitte vor.
Hier ist Andreas Gielchen, ehemaliger Profi beim FC Köln von 83 bis 91.
Und immer noch in Topform, der Mann.
Naja.
Andreas, warum ich auf dich aufmerksam geworden bin, ich kannte dich natürlich als Spieler, selbstverständlich, das ist noch meine Zeit, wo ich schon lange FC-Fan war, aber ich habe ein Trikot entdeckt bei Facebook und es stellt sich heraus, dass du Initiator dessen bist.
Kann man sagen.
Mist
gewachsen.
Genau. Und zwar ist es ein, ja, wie nennen wir es, Mucki-Gedenk?
Tribut, wie man so schön auf Englisch sagt. Ehrentrikot.
Für Mucki Banach, der vor 30 Jahren leider tödlich verunglückt ist. Die Älteren werden ihn kennen, werden auch die Situation noch im Ohr und im Kopf haben, als es passiert ist. Und deswegen finde ich das echt klasse, dass da so eine Aktion daraus entstanden ist. Warum du auf die Idee gekommen bist, wie sich das alles entwickelt hat, das erfahren wir nach einer kurzen Pause. In Langewehe schlich, sag mal, bist du hier schon immer gewesen oder was hat dich hierhin getrieben?
Aus Eschweiler. Hab mal 3 Jahre der Liebe wegen in Holland gewohnt. Dann war die Liebe weg. Dann bin ich irgendwie, das sollte eigentlich schon zum Übergang, in Langewehe Hamisch.
Ja.
Das ist von hier 10 Kilometer. Das gehört auch zu Langewehe, aber das ist mitten im Wald. Hab mir damals einen Hund geholt. Tür raus, was im Wald, Weltklasse. Aber kein Geschäft, keine Kneipe. Da war eine Kneipe, die hat in 12 Jahren, wo ich da gewohnt habe, glaub, teil da 4-mal aufgemacht, aber immer nur für maximal ein halbes Jahr.
Ja.
Keine Bäckerei, gar nichts. Und bin dann vor 2 Jahren, ne, im August.
Hat sich hierhin verschlagen.
Vor 2 Jahren bin ich nach hier gekommen und komme dann am Tag später hier rein. Und das kenne ich aber auch irgendwo hier. Ne,
nach ja, wo sind wir eigentlich hier? Erzähl mal, wo wir sind.
Langewehe, schlicht, Langewehe ist eine Stadt mit 18.000.
Ach komm auf, dann
hat aber viele so Außenbezirke. Ja, ja, schlicht ist, glaube ich, der größte mit 2.500 oder so circa. Und im Gegensatz zu Hamisch, wo ich vorher gewohnt habe, ist das fast Großstadt-Flair.
Ja. Und wir sind hier in einem Imbiss gelandet, auch nicht von irgendjemandem?
Nein, von meinem alten Freund, den ich nach fast 30 Jahren hier wieder getroffen habe, per Zufall. Der absolute FC-Kneipe, ehemaliger Koch beim Jupp Müller im Geisbockheim von 89 bis 97. Und als ich hier 91 nach Duisburg gewechselt hat, musste die Küche kurz gesperrt werden, weil der Axel so viel Krokodilstränen verweint hat, weil ich sein Liebling war.
Weil du so gut gegessen hast.
Erstens das und weil ich ihm direkt das Du angeboten hatte damals. Gab ja auch Spieler, die so ein bisschen hochnäsig waren. Früher waren die Zeiten anders. Also nach den Spielen sind wir immer zum Geisbockheim. Dann hat den Spieler ein Tablett Bier geschnappt von der Theke und ist dann zu den Jungs in die Küche. Und dann haben wir dann kam dann
gefeiert.
Auch,
damals gab es noch mehr Gründe zu feiern.
Gab oder? Mehr Gründe zu feiern. Und so Ende der 80er Jahre kam das mit der sportlergerechten Ernährung auch, so Vollkorn und Lachs gedünstet und all so.
Ja, du runzelst die Stirn, ich ahne, wie du das stehst.
Ja, und dann sind die Jungs dann alle in die Küche, ey, Axel, du mal eine Frikadelle, tu mal was Vernünftiges, der ja. Scheiße, und ne, das ja. Kannst du weglassen. So. Das war noch, ich weiß nicht, wie es heute abläuft, aber ich denke mal, das
ich
glaub, ist
etwas anders.
Nicht so familiär. Und damals war ja auch noch so, dass du mit den Fans viel mehr Kontakt hattest. Ich bedenke, wie viel, auch oft Stunden auf dem Parkplatz noch mit den Fans Fotos oder diskutiert oder Poesiealben ausgefüllt und was weiß ich was. Heute kommst du kaum noch an die Jungs ran. Das ist unpersönlicher geworden. Ja.
Ich merke, wie du es erzählst, dass dir das gar nicht so gefällt, diese Entwicklung. Es war einfach näher dran, oder?
Sagt nicht nur ich, das sagen auch viele Fans.
Ja.
Dass, wenn die heute mal sich fotografieren lassen können mit einem, dann müssen die aber 2 Stunden warten. Die haben ja alle schon 3 oder 4 Berater, da musst du 5 Anträge stellen, selbst Reporter von der Bild-Zeitung, wenn die ein Foto machen wollen, müssen 3 Anträge stellen, um ein Foto von den Jungs schießen zu können.
Ja, die Szenerie,
das ging früher anders, also die haben bei uns im Hotel gewohnt, die Reporter von Bild, Express, Kicker, ich weiß noch, im
UEFA Cup. Antenne Pullheim hast du vergessen. Antenne Pullheim hast du vergessen.
Und Antenne Pullheim, ja. Und ich weiß noch, nach dem UEFA Cup Hinspiel, Endspiel in Madrid, knapp 5-1 verloren hatten. Da hat der Frank Lussem vom Kicker um 2:30 bei mir auf dem Bett gesessen, hat mich interviewt in der Nacht. Na, Donnerstag war dann der Rückflug. Kann man sich ja heute ja nicht mehr vorstellen.
Nee, unvorstellbar. Das ist auch, sage ich mal, ein Spiel, wo sich viele dann auch mit an deinen Namen erinnern. Du warst ja nicht gerade der Torschützenkönig, der die Tore macht.
Ich war zeitweise mal interner Torschützenkönig, weil ich das letzte Spiel vor der Winterpause, 85, war gegen Kaiserslautern. Mein erstes Tor gemacht habe gegen Gary Ehrmann. 2. Minute. Haben wir
hat Spaß gemacht, oder?
1-1, ja, war geil. Allerdings damals, da waren, ich glaube, 15.000 Zuschauer. Mhm. So kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Und das erste Spiel nach der Winterpause haben wir in Dortmund 5-1 verloren in hellblauen Trikots mit Diamond-Werbung, ob das ein Trikot lag, weiß ich nicht.
Ja,
habe ich dann noch 4-1 gemacht, haben wir 5-1 verloren. Ja, also war ich in 2 Monaten war ich interner Torschützenkönig.
Ja, und dann kam ja das Rückspiel in Berlin. Ihr durftet ja nicht in Köln spielen.
Leider. Das haben wir ja erst erfahren, als wir nachmittags in Madrid mit dem Aufzug zum Kaffee runtergefahren sind. Da kam dann die Entscheidung der UEFA, dass wir, ich glaube, 350 Kilometer von Köln entfernt, das Rückspiel machen muss. Unser damaliger Trainer war der Kessler, George Kessler, der mal Jahre vorher in Berlin Trainer war, wo auch der bis heutige Rekord mit 91.000 Zuschauern, ich weiß nicht, was das für ein Spiel, der meinte, wäre dann eine gute Idee, in Berlin zu spielen. Allerdings, da war ja noch Zone. Das war das Hinspiel in Madrid war am 30. April, also zur Weihnachten. Wir sind dann Donnerstag zurück und Dienstag war schon das Rückspiel. Also allein vom Logistischen her. In Hamburg wäre mit Sicherheit einfacher gewesen.
Ja.
Und waren dann in Berlin vor, ich glaub, maximal 19.000 Zuschauer. Sind da vorher noch über den Kudamm gelaufen mit Blumenkörbchen, haben Nelken verteilt und haben die Leute angesprochen,
komm
bitte morgen zum UEFA Cup Endspiel, dann spielst du in Real Madrid, einzige Endspiel, was der FC gemacht hat, und hast dann, ja, Friedhofsatmosphäre,
sagen wir mal so. Aber gewonnen, mit 2 Toren von Andreas Gielchen.
Ja, aber nicht in einem Endspiel.
Ja. Manchmal läuft's halt so. Ja. Wir machen eine kurze Pause und dann kommen wir langsam mal auf das Thema, warum wir eigentlich heute hier sind.
Alles klar.
Nochmal auf die guten alten Zeiten und auf die jetzt bestehenden Zeiten. Wie betrachtest du die Entwicklung? Nicht nur vom 1. FC Köln, sondern überhaupt vom Fußball, der Marke Fußball. Das ist ja eigentlich mehr eine Ware geworden mittlerweile.
Ja, ich bin leider zu früh geboren. Das Ganze fing ja erst an, so Anfang der 90er, wo Privatfernsehen, ich glaube RTL waren die ersten, dann ging dann Sat.1, wo dann mehr Kohle in den Topf gekommen ist. Dann kam das Bossmann-Urteil 95, wo die Spieler letztendlich von profitiert haben. Und kam immer mehr Geld in den Kreislauf rein. Und wenn man sich die Summen, die damals bezahlt wurde, von den großen Stars, jetzt richtig von mir, sondern Toni Schumacher hat mal bei, ich glaube, Anne Will oder so gesagt, dass er als Europameister 80 und 20 oder 25-facher Nationalspieler 250.000 brutto D-Mark bekommen hat. Jetzt guck mal, was heute einer in der Woche kriegt in England.
Also, ne? Das sind Dritt- bis Viertliga-Gehälter mittlerweile.
Ja, ungefähr, ja.
Das ist schon irre, wie sich das entwickelt hat. Hat das den Sport mitverändert?
Ja, denke ich schon. Aber nicht nur den Fußball, allgemein gibt ja noch andere Sportarten, wo richtig Kohle fließt. Wenn ich jetzt sehe, so Schwimmer oder sowas, da sind dann die Top 10 in der Welt, die vielleicht noch was verdienen durch Werbeverträge oder so. Oder Tour de France, wenn ich mir die Jungs angucke, die fahren 3.500 Kilometer in 3 Wochen.
Das,
das sind aber die ersten 10, die man vielleicht mal vom Namen her gehört hat. Aber die anderen, das...
Würdest du denn gerne in der heutigen Zeit nochmal Profi sein?
Ja, also...
Was fasziniert dich an dem Gedanken? Es gibt
keinen Spieler, der... man sagt ja immer, früher war alles besser, stimmt aber nicht, früher war alles anders.
Ja.
Wenn ich aber heute beim FC bin, sag, zu meiner Zeit, wir waren fast immer europäisch unterwegs, ja, hatte Spiele vor 10.000, 15.000 Zuschauern. Wenn Gladbach gekommen ist, Schalke oder Bayern, dann hat es immer 40 Wochen nicht immer ausverkauft. Ich kann mich, glaube ich, an maximal 10 Spiele erinnern, wo wirklich ausverkauft war. Und heute, wenn die selbst in der Absteigen spielen, zweite Liga, erstes Spiel gegen Erzgebirge Aue, hast du fast 50.000 da. Die Hymne gab es damals nicht. Wir hatten ja das alte Müngersdorfer Stadion mit Wassergraben. Das ja, war manchmal...
Ja.
Es gab keine Cheerleader.
Ja. Ja, das war auch. Hast du in der Radrennbahn auch gespielt?
Nee.
Das war ja auch eine ganz besondere Atmosphäre. Ja. Ich meine, in der 78er Meisterschaftssaison gab es nur zwei Spiele, die ausverkauft waren.
Ist möglich, ja.
Das ist echt unglaublich.
Die müssen zwar, das hat Roger Van Gogh erzählt, mal einen Schnitt von über 35 gehabt haben oder so, aber ausverkauft kann sein, nur gegen Bayern oder so.
Die Zeiten haben sich geändert, hast schon richtig gesagt. Ist denn das Thema Publikum für den Spieler auf dem Feld extrem wichtig?
Ja, unwahrscheinlich. Wenn man jetzt die ganzen Geisterspiele gesehen hat, die habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe auch kein Sky zu Hause. Da hatten auch gereicht, wenn ich die Zusammenschnitte in der Sportschau geguckt habe, aber nebenbei am Handy oder sowas, weil ohne Fans ist wie Sex ohne Anfassen, sage ich immer. Das kann man nicht vergleichen. Und jetzt die ganzen Diskussionen, ob 2G, 3G oder was weiß ich was, dann ist den Spielern erstmal egal. Die wollen vor möglichst vielen Zuschauern, damit die Stimmung da ist. Und in Köln ist die Stimmung gerade am Anfang immer, wenn ein Ausverkauf ist, kriege ich eine Hymne. Wenn ich an die, kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich an die Hymne denke. Und dann kommen die Mädels noch auf den Platz.
Ja, die sind ja noch verboten, glaube ich, ne?
Ich weiß nicht.
Ich meine ja, also...
Also Hennes darf wieder rein, ob die Mädels jetzt...
habe ich keinen Cheerleader gesehen.
Ja.
Gut, schade. Wie auch immer, also es ist eher eine Motivation als ein Hemmschuh?
Ist eine Motivation. Wir waren ja Dienstag auf Schalke. Und auch ein Kumpel von mir, Schalke-Fan, Ultra-Schalke-Fan, der sagte, wenn die Schalker Zuschauer gehabt hätten in der letzten Saison, wo sie abgestiegen sind, sang- und klanglos,
die hätten
aus dem Stadion.
Ja.
Ja, und da hätte Schalke nie so schlecht gespielt.
Ja,
ne?
Ja gut, das können wir für den FC ja auch sagen. Ich glaube, wir haben nur zwei Heimspiele gewonnen, oder?
Ja, letztendlich ja die Saison noch irgendwie gerettet. Aber war mit ziemlich Aaron knapp Krach. Und da zwei Jahre hintereinander. Ja. Dieses Jahr anders läuft. Sieht ganz gut aus, aber wie gesagt.
Das Publikum scheint zumindest einen Riesenteil beizutragen, neben dem neuen Trainer, der im Augenblick ein bisschen aufs Tablett gehoben wird. Aber ich glaube, das Thema Zuschauer ist auch ein Riesenfaktor in Köln.
Ja, das ist, wenn du, ist bei jedem Künstler, wenn du, ob du Theaterschauspieler oder sonst was bist, und stehst vor leeren Rängen und musst dann seine Schoder abliefern oder sowas, ist scheiße auf Deutsch gesagt.
Und der Effekt, wenn du auswärts spielst, ist es dann auch nochmal ein Ansticheln, dass du denen zeigen willst?
Das haben auch viele, so wie ein Schumacher oder ein Oliver Kahn, der lieber auswärts spielt, wenn er richtig mit Golfbällen, Bananen beworfen wurde, das hat er nochmal extra motiviert. Und dann denke ich an ein Spiel in Gladbach, Alter Böckelberg, da war eine ganz enge Einfahrt und da war so ein Vorplatz, wo dann Getränkestände, Eisbuden und so, was da alles gegen Bus geflogen ist. Ja. Und Schumacher hat sich da mal kurz Hose runter, den Arsch raus, und dann kamen 500 Liter Bier in den Bus geflogen. So. Dann haben wir dann noch gewonnen da. So. Gladbach meistens in Köln erfolgreicher war und wir dann in Gladbach.
Ja. Andreas, wir machen noch eine kleine Pause
und
dann schwelgen wir weiter in Erinnerungen.
Ja. Es ist ein ganz normaler Dienstag. Du rufst mich an. Ich geh wieder mal nicht ran.
Andreas, kommen wir jetzt mal auf den Mucki zu sprechen. Wie hast du den Mucki erlebt? Und was verbindet dich mit ihm, dass du nach 30 Jahren wirklich diese Aktion hervorrufen hast?
Mucki kam ja aus Wattenscheid. War vorher in Dortmund, wo er seine ersten Spiele gemacht hat. Und ist dann nach Wattenscheid, wo er dann als Torschützenkönig der zweiten Liga zum FC gekommen ist. Und wir hatten zwei Kabinen im Geisterheim und der saß dann neben mir. Also, jetzt war das Schöne, dass in der Sommerpause Christoph Daum, kurioserweise da entlassen wurde. Und Mucke ist ja von ihm verpflichtet worden. Und ich sag ja, ich kenn's, weiß nur aus der Zeitung, Erich Rothemann, das Trainer, den ich aus der Jugend schon kannte. Mhm. Der ist aber todes netter Typ und so was, ganz anderer und so was. Ja, und früher war das ja so, am Trainingsplatz saßen ja auch immer die Rentner, die Skat gekloppt haben.
Dann machen die heute noch.
Machen die heute auch noch, ja. Ja. Und ich weiß noch, einer hieß Pelzer und Barry hieß der Hund von unserem Mischling. Ist, jedes zweite Spiel ist der über den Platz gelaufen und da muss unterbrochen werden. Und dann sind wir mal vom Platz und da waren auch noch Ferien, da waren 500-600 Zuschauer, denke ich mal. Und vom Platz bis zum Eingang der Kabine waren 30-40 Meter oder so. Und dann die Rentner so, oh, der Banach war so in der Vorbereitung, wo die ersten Spiele angelaufen. Ja, mit einem guten Eindruck, muss man jetzt abwarten, wie der sich wieder entwickelt. Wer für das Geld, hätte sie eine richtige Nähe kaufen können. Und der verstand kein Platz und hat der mich genervt bis in die Kabine. Ich sag, kannst du nicht übersetzen? Doch, sag. Dann hab ich ihm das dann übersagt, das ist selber kaputt gelacht, so, ne? Todesnetter, lockerer Typ, der ja aus Wattenscheid, aus Provinz, sag ich jetzt mal, zum Geist war, kam allein die Anlage so und dann weiß ich, wie viele Zuschauer in Wattenscheid waren, nehme ich aber an, nicht so viele.
Aber ja, die Currywurst war gut im Wattenscheid.
Keine Ahnung. Dann, so kuriose Szenen. Da sind wir zum Abschiedsspiel vom Ike Hessler, der ja nach Turin gewechselt ist. Wir hatten Samstag Bundesligaspiel und das Spiel war Sonntagabend. Wir haben uns dann sonntagsmittags am Flughafen Köln getroffen. So mit Clubanzug und alles und waren natürlich in der Nacht, wo wir gewonnen hatten, auch unterwegs. Und die Halle war total voll und wir waren so Ledercouchen, so normal drei hinkommen, aber ich und Mucki hatten einen und hatten beide so Kopf an Kopf. So hingeschnallt, hört sich nur klack, 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 klack. Macht die Augen auf. Eine Frau mit so hohen Pumps, 15 cm, so eine schwarze Stehhose, ein gelbes Top, Bustier, ärmellos, solche Hupen. Und ich so, Mucki, Mucki, guck mal. Und lass mich schlafen, du Arschloch und so was. Ne? Ich sag, guck doch mal. Kommt die noch auf den zusätzlich genau zwischen uns, war die erste Frau vom Howard Carpendale, die Claudia Carpendale. Da waren wir wach. Na, Turin haben wir, ich glaube, 2-2 noch gespielt an dem Abend. Am Montag zurück und hatten einen Tag frei. Da konnten wir uns dann ausschlafen.
Trotz Frau Carpendale habt ihr noch unentschieden gespielt.
Nicht schlecht. Ja, die hatten damals Hessler geholt, den Julio Cesar, Roberto Baggio. Die hatten dann einen riesen Einkauf gemacht. Ja.
Und die Millionen suchen wir immer noch, habe ich gehört.
Oder bist du, ja, weißt du, wo die sind? Ich habe da Vermutungen, aber das will ich jetzt nicht äußern.
Auf jeden Fall sind sie fort.
Auf jeden Fall sind sie fort, ja. Das könnte an dem damaligen Geschäftsführer gelegen haben, ja. Der ja auch die Sache mit Mucki damals verbockt hat, auf Deutsch gesagt, um das mal nett auszudrücken.
Ja, und irgendwann... Ich erinnere mich noch an das letzte Spiel, was ich vom Mucki gesehen habe. Das war in Berlin, Pokalendspiel gegen Werder Bremen. Das war
mein letztes FC-Spiel.
Du hast auch kein Elfer geschossen, oder? Nee.
Falsch. Ich hätte, wenn...
Ja, hätt's mal besser.
Ja, aber ich war nicht bei den ersten fünf eingeteilt und Angie Rudi und Litti haben verschossen.
Ja.
Klaus Allers bei denen und Borowka macht den letzten.
Ja, ich sehe das irgendwie auch noch komplett vor mir. 1-0 geht Bremen in Führung. Mucki macht den Ausgleich, dann gibt's Elfmeterschießen und dann...
Regen ohne Ende. Ich glaube, wenn das kein Elfmeterschießen gibt, werden wir heute noch spielen. War so ein typisches Unentschieden.
Ja, vermutlich. Also es ist lustig, dass dann auch wirklich die, wo du sagst, überhaupt kein Thema, dass die dann so ein Ding versemmeln, oder? Wie seid ihr damit in der Kabine umgegangen? Macht man sich dann auch Vorwürfe, oder?
Nee.
Also ist schon ein Team.
Wurde viel geweint auf dem Platz oder so. Letztens mit dem Erich Rothemüller getroffen. Mhm. Hat dann mit Hannes Linsen und mit dem Rolf Fährings, der damalige Konditions- und Torwarttrainer, die haben die ganze Nacht geweint. So.
Ja. War knapp davor, ne?
Knapp davor und knapp daneben, ja.
Gut, wir machen noch eine kleine Pause. Und dann kommen wir an den Tag, der uns allen noch in Erinnerung ist. Dies zumindest 17. damals.
17.11.
Ja. It's tearing up my heart when I'm with you. But when we are apart, I feel it too. Ja, dann 17.11. hast du eben schon gesagt, ging eine Nachricht durchs Radio. Ich weiß das noch wie heute. Ich war im Auto und musste anhalten. Ich konnte das nicht verstehen, was mir da gerade gesagt wurde. Mucki Banach auf dem Weg zum Training, tödlich verunglückt. Wie habt ihr das erfahren?
Ich bin ja nach dem Pokalendspiel zum MSV Duisburg gewechselt. Mhm. Wir hatten sonntags frei, wenn man weiß nicht mehr, was samstags gespielt haben. Und saß dann in meiner Stammkneipe in Eschweiler, Stammcafé, und hatte irgendeiner Geburtstag. Und dann gegen 1 Uhr mittags, wir waren schon von 10 Uhr dran und waren auch gut temperiert, rief meine damalige Lebensgefährtin mich an, ich hatte noch keine Handys oder so, über Festnetzer, dass mich ein Reporter von der Bildzeitung sprechen wollte, ob er mich da anrufen könnte. Irgendwer wäre mit dem Muckibanner passiert. Ja. Und dann rief er da an, dementsprechend. Zu mir hat er gesagt, und das war dann ja, so ein bisschen typisch Bildzeitung, ja, der stand ja mit einem Fuß schon bei der Nationalmannschaft und so weiter. Und ich gesagt, habt ihr das nicht mehr alle? Der ist zweifacher Familienvater von einem Zweijährigen und von einem Einjährigen. Das ist scheißegal, ob der Nationalspieler ist, eine menschliche Tragödie, ja. Aber das war dann typisch.
Du hast es durch diesen Bildreporter erfahren?
Ja. Dann war natürlich die Stimmung bei mir weg und bin auch nach Hause gegangen. Dann war samstags drauf, spielten wir mit Duisburg in Dortmund. Und da habe ich als Einzigster, weil ich im Nachhinein auch nicht verstehen konnte, weil Dortmund ja der erste Verein war, habe ich den Schiedsrichter noch fragen müssen, ob ich mit Trauerflor spielen dürfte, was auch ging, und habe auch als Einziger mit Trauerflor gespielt. Und montags drauf war dann morgens in Münster die Beerdigung. Ja.
Was da wie genau passiert ist, wissen wir alle nicht genau, oder wurde das irgendwann mal kommuniziert?
Der ist nach dem Spiel, wir haben 3-0 verloren auf Schalke, das war wohl ein Nebelspiel, wo man auch nicht viel sehen konnte, ist aber dann nach Münster zurück und sollte sonntags morgens zum Auslaufen, wie man so schön sagt, nach Köln zurück. Ob es Sekundenschlaf war, ein Reifen geplatzt war, ein Tier, ein Vogel in die Scheibe, keine Ahnung hat. Und hätten die das Spiel auf Schalke gewonnen, hätte der Trainer vielleicht, ist aber dann der Jörg Berger. Jung bleibt zu Hause, wir sehen uns am Dienstag wieder, aber bei 3-0 Niederlage.
Wie auch immer, extrem, extrem tragisch. Ja. Ja. Es war echt ein Schock und tatsächlich hat der Bildreporter natürlich da auch recht gehabt. Aber in dem Moment natürlich vollkommen falsch am Platz. Er war umsprungen in der Nationalmannschaft.
Ja, sicher. Der hatte zu dem Zeitpunkt schon wieder, ich glaube, 11 Treffer. War hinter Chapezal, glaube ich, der zweite in der Torjägerliste. Ich sage auch mal so, wenn die Entwicklung so weitergegangen wäre von Mucki, dann hätte er maximal vielleicht noch ein Jahr in Köln gespielt und dann wieder damals war, alle Juden gingen nach Italien. Jetzt der FC nochmal 16 oder 20 Millionen zum Verbunkern bekommen und der wäre irgendwie in Italien gegangen, gelandet. Ne? Ja.
Hattest du seinerzeit Kontakt zu der Familie?
Das war für mich eine ganz skurrile Situation, weil erstens Claudia vorher hat man ein paar Mal am Parkplatz gesehen, Tag, Hallo, mehr hast du nicht gesprochen und dann auf der Beerdigung, da waren boah, ich glaube 1200 Leute oder so. Du siehst dann deine ehemaligen Mannschaftskameraden, mit denen du 3-4 Monate vorher noch im Pokalendspiel warst, die tragen den Sarg an dir vorbei, wo dann Mucki drin liegt. Und da wurde dann auf so einen Wagen gesetzt, der gezogen wurde. Und Claudia hing noch hinten dran, war so am Schreien. Und da krieg ich jetzt eine Gänsehaut. Und war komisch, da waren auch viele Spieler von anderen Vereinen da. Dortmund, Wattenscheid, sein Ehemann von Bochum, glaube ich auch. Unter anderem auch Raimund Aumann, den ich von der U21 kannte. Ich sag, Balou hieß der, was machst du denn hier? Ja, Uli Hoeneß hat direkt gesagt, weil er verletzt war, du fliegst dahin zur Beerdigung, du repräsentierst den FC Bayern und meinte, wenn das bei uns, also bei Bayern passieren würde oder passiert wäre, Uli Hoeneß wird sich um alles kümmern. Da habe ich aber mehr aus Verlegenheit gesagt, Balou, da bin ich mir beim FC nicht so sicher. Wusste aber noch nicht, was anschließend der Schänzler sich mit Claudia geleistet hat.
Ja, keine schöne Geschichte. Aber wir machen vielleicht tatsächlich jetzt mal einen Sprung, 30 Jahre danach. Ich nehme an, Mucki war immer bei dir irgendwo mitgegenwärtig.
Ja, ich hatte vor 2015 mal ein Express-Interview gegeben, wo ich dann auch darauf angesprochen wurde. Und ja, den konntest du eigentlich nicht vergessen. So. Das ist, wenn du ja im Stadion warst, diese Banner unvergessen, der hängt jetzt schon ja, 29 Jahre da. Und habe damals ein Bild Ende Mai letztes Jahr geschickt bekommen über das Internet, von einem, den ich bis dato nur über das Internet kannte, von der Grabesstelle, wo ich ja nur auf der Beerdigung war. Und habe da gepostet und habe dann diesen Spruch mit dem vielleicht die Eltern sich in Richtung, die mit Claudia Carpendale geschickt. Und da haben so viele Leute geschrieben, oh, ich weiß noch genau, wo ich dann da war. wie sich da verhalten hat. Und dann erst mit Claudia telefoniert und bin einen Monat später dann nach Münster gefahren, weil der Typ, der mir das Bild geschickt hat, aus Emstetten kommt, 20 Kilometer von Münster, er hat Geburtstag und war dann 2 Tage bei dem und 2 Tage mit Claudia unterwegs, waren wir auch am Grab und hat mir die ganze Story mal aus ihrer Sicht erklärt, weil Claudia war 2009 beim Ralf Friedrichs beim FC-Stammtisch und ich war meinem März, April rum beim nächsten Stand mit Angie Rudi und habe sie irgendwo, was die gehört hat, irgendwie, die hatte dann erstmal nach 18 Jahren öffentlich darüber gesprochen, muss auch in der Bildzeitung, in der Express gestanden haben. Da dachte ich aber, ging sich dann nur um irgendwelche Fahrtkosten.
Ja,
weil beim FC sind schon kuriose Dinge passiert. Lothar Matthäus wäre auch gern zum FC gewechselt, damals von Gladbach, und Kalli Thielen wollte ihm nicht 5000 D-Mark Umzugskosten bezahlen, sonst, da ist er nach Bayern gegangen.
Ja. Andreas, wir machen noch eine kleine Pause und dann kommen wir mal auf dein schönes Shirt zu sprechen.
Gut.
Ja, Andreas, du hast so ein bisschen aus der Vergangenheit geplaudert, wie du das damals erlebt hast, die mehr als unschönen Szenen, die damals entstanden sind, auch der Frau gegenüber und der Familie gegenüber. Du hast jetzt in der Pause so ein paar Anekdötchen losgelassen, da krausen sich mir wirklich die Fußnägel. Aber wir lassen jetzt einfach mal die Vergangenheit Vergangenheit sein. Ich möchte nämlich auch eigentlich auf dein Shirt zu sprechen kommen, was ja wirklich extrem gelungen ist. Von der Idee bis zur Umsetzung, wer hat dich da unterstützt? Wie bist du darauf gekommen?
Die Idee war eigentlich geboren einen Tag vor dem, das war am 8. Dezember, Mucki hat am 9. Oktober, Entschuldigung, Geburtstag. Und hatte vorher schon versucht, den Horst Held zu kontaktieren, um ihn über die der war ja auch im Kader damals, um das genauestens zu erklären, hat sich aber nicht zurückgemeldet und habe ihm dann, nachdem er sich 6 Wochen nicht gemeldet hat, nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Das war dann 3 Wochen vor dem Termin, auch keine Meldung dazu. Ich sage, wenn Mucki Busse hat, werde ich das veröffentlichen. Das habe ich mir im Grab geschworen, wo ich in Münster war. Da hat er sich dann aufgeregt, dass ich ihn nicht erwähnt hätte und so was. Aber über Claudia nicht, hat es nicht geschafft, mich anzurufen. Und da habe ich dann die ganzen Umstände aufgezeichnet und im letzten Absatz, da ich der Meinung war, durch Corona, dass kein Karnevalstrikot produziert wurde, wäre das ja eigentlich eine super Idee zum 30. Jubiläum.
Ja, Jubiläum ist auch also der erste Gedanke von dir war, dass der FC sowas offiziell macht.
Ja, dass man ein Jubiläumstrikot, Ehrentrikot jetzt auch zum 30. Todestag rausbringen könnte und dann kamen Zuschriften von super Idee und tralala und du musst aber mit dem FC. Das hat sich aber relativ schnell zerschlagen, weil, wie gesagt, man hätte dem SC dann eine offizielle Anfrage stellen müssen, wegen dem geschützten.
Ja, du hättest ja erstmal Unterstützung da haben müssen, die du nicht bekommen.
Ja, aber da kam nichts und dann bin ich in den Kontakt gekommen mit dem Marc Kaufmann, der hat die Firma Bolzplatzagenten aus Düsseldorf ist der. Und der war direkt mit mir auf einer Schiene. Wenn, machen wir ein Trikot, hat er auch direkt gesagt, da will ich nichts dran verdienen, mache ich für die Familie, obwohl er kein FC-Fan ist. Und mit dem bin ich wirklich so seit der Zeit. Ich sagte, mach mal aber ein Trikot, wo sich die Fans mit einbringen können und ihre Vorschläge machen können, wie das Trikot gestaltet wird. Ich habe ihm, wie gesagt, nur das M im Dom mit dem Mucki, das hat er gemacht, haben wir das gepostet. Und dann kamen die kuriosesten Vorschläge, was man alles machen könnte und haben uns letztendlich dann für die...
War dir denn klar, dass du da noch so viel Resonanz drauf kriegst? Ich meine, 30 Jahre ist ja eine Zeit.
Das fing an schon bei dem ersten Post von der Grabesstätte im Mai, weil da 300-400 Kommentare gekommen sind. Genau, ich war da und da und habe geholt wie ein Baby. Sind Kinder nach Mucki benannt worden, also Maurice. Okay. Selbst die keine FC-Fans waren, in La Pfalz oder in Bayern oder sowas. Die haben mich alle angeschrieben. Und dann mit der Idee des Trikots, da hättest du 10 Litfaßsäulen mit zumachen können. Aber es sollte ja ein ästhetisches Trikot sein und auch ein Ehrentrikot für Mucki ohne Sponsor. Haben wir überlegt, Rewe anzusprechen, ob hier Tralala oder sonst irgendwann ein Sponsor drauf. Haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Wir machen das so. Und dann hat man das Trikot am 11.3. im Stadion in Köln bei einer PK vorgestellt.
Ja, und dann hast du so wenigstens so ein bisschen Unterstützung auch vom 1. FC Köln bekommen.
Vom 1. FC Köln keine. Das ist ein reines Projekt von Marc Kaufmann, den Bordsoftlegenden und mir.
Ja, das habe ich verstanden, aber eine PK kannst du ja nicht. Habt ihr dafür den Raum etwa gemietet oder habt ihr den wenigstens bekommen?
Ich habe mit dem Lukas Wachten, dem Stadionchef, gesprochen und der hat dann am Wochenende, machen wir. Und da war auch ziemlich große Resonanz. Vom FC kam dann an dem Morgen, das war auf einem Donnerstag, glaube ich. Ja. Da war dann, wir hatten das, ich glaube, 11 Uhr angesetzt. Hm. Und dann kam vom FC einen Tag vorher die Nachricht, ob wir das nicht verschieben könnten um eine Stunde, weil die müssen für die DFL nur zwei Tage vor dem Spiel eine offizielle Pressekonferenz geben. Hm. Auf Sky oder so, keine Ahnung. Ja. Ob wir das nicht nach hinten legen können. Haben wir das auf 12.30 Uhr, glaube ich, gelegt. Und an dem Morgen kam dann zufälligerweise raus, dass der FC sich dazu bereit erklärt, ein Abschiedsspiel für Mucki zu machen, was aufgrund meines Postings gekommen ist. Die haben Claudia dann zwei Wochen später eingeladen, ein Abschiedsspiel zu machen, wo die Reinannahmen, die Nettoeinnahmen dann der Familie zugutekommen. Und die Presseerklärung kam zufälligerweise an dem Morgen raus. Ja. Aber ansonsten haben wir im FC nichts am Hut gehabt. Bis heute nicht.
Nichtsdestotrotz ist ein wirklich gelungenes Trikot entstanden, was ich jetzt auch schon sehr gerne trage. Du hast gesagt, du bist ein bisschen überrannt worden von den Bestellungen. Du bist teilweise gar nicht hinterhergekommen.
Wir wussten das ja nicht. Wir sind ja jetzt nicht die Adidas, Nike oder sonst was. Die hätten jetzt 20.000 Trikots bestellen, bleiben dann nachher über der Hälfte sitzen. Und das wäre ja dann von dem Gewinn nachher abgegangen. Also muss man es erstmal orientieren, haben bis Ende April so ein erstes Bestellfenster gemacht. Das waren dann 1200 Stück. Mhm. Die sind geordert worden. Die sind jetzt vor 4 Wochen oder wann das war, ausgeliefert worden. Und jetzt sind auch 200 hinten dran gekommen. Und ich denke, kommen auch noch einige mehr.
Also eine sehr, sehr gelungene Aktion. So, dass ihr jetzt auch schon ein weiteres im Petto habt, in der Planung habt. Nämlich, das ist ja Grundfarbe Weiß und es folgt noch Grundfarbe Rot.
Das Ganze quasi andersrum, weil uns oder mich auch viele angeschrieben haben, ob es denn möglich wäre, mit dem eigenen Namen hinten drauf. Und da habe ich gesagt, ja, aber das Weiße, das ist Unikat, das bleibt so. Wenn, dann müssen wir das so machen. Dann hat der Markt das am PC entworfen, reingesetzt. Dann ist auch schon 30 oder 40 erstmal bestellt worden. Wo dann jeder individuell, wenn er möchte, macht er ja bei dem FC-Trikot auch seinen Namen hinten drauf. FC-Trikot kostet um die 80, glaube ich, mit Namensbeflockung bis bei knapp 100. Und das Trikot für 49,90.
Sehr schön, sehr gelungen. Andreas, wir müssen leider zum Ende kommen, weil unsere Sendezeit für den Kaffeeklatsch leider begrenzt. Wir können noch stundenlang reden, gerade weil ich auch sehr FC-affin bin und es immer wieder schön finde, auch mal ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen, die mich eher nachdenklich stimmen als glücklich stimmen. Ja. Danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast und auch mal ein bisschen hinter die Kulissen hast gucken lassen und vor allen Dingen, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir.
Kein Problem, gerne.